Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Abschiede im Theater, die sind selten leise. Sie haben etwas von Premierenfieber in umgekehrter Richtung. Vergleichsweise ohne großes Tamtam hat Holger Schulze bereits vor anderthalb Jahren erklärt, dass 2026 für ihn als Intendant am Theater Heidelberg Schluss sein soll. Seit 15 Jahren leitet er das Haus mit den vielen Festivals, darunter auch den Heidelberger Stückemarkt, eines der wichtigsten Festivals für neue Dramatik in Deutschland. Da geht's nächste Woche in die aktuelle und damit Holger Schulzes letzte Ausgabe. Ein guter Moment, um nicht nur zurück, sondern auch genau hinzuschauen auf neue Texte, neue Stimmen und auf die Frage, was zeitgenössische Dramatik heute eigentlich zu sagen hat. Holger Schulze, hallo, willkommen bei Rang 1.
Hallo, grüße Sie.
Ja, kommenden Freitag, da eröffnen Sie Ihre letzte Ausgabe des Heidelberger Stückemarkts. Das Festival ist immer ein zentraler Bestandteil Ihrer Intendanz gewesen. Hatten Sie da so etwas wie eine Wunschliste für diese für Sie ja doch besondere Ausgabe?
Nein, also wir suchen ja immer wieder unter vielen, vielen Stücken aus. Man muss ja sagen, der Heidelberger Stückemarkt ist ja eins der letzten Festivals, wo wirklich Stücke auch gelesen werden, ganze Stücke. Da ist wirklich die Dramaturgie ein ganzes Jahr unterwegs. Dann haben wir ganz viele Gastspiele des zeitgenössischen Theaters. Und uns ist es immer wichtig, doch das, was in diesem Jahr ist, an Jahrgang, an Zeitgeist herauszukristallisieren und dann unserem Publikum dort in einem komprimierten Festival zu zeigen.
6 DramatikerInnen sind in diesem Jahr wieder für den AutorInnenpreis nominiert. Die neuen Stücke, die alle noch nicht uraufgeführt sind, Sie haben es gesagt, werden traditionell in Lesungen vorgestellt. Was muss man denn wissen über den aktuellen Jahrgang?
Naja, ich finde schon interessant, was für Themen es gibt. Also das eine sind, dass natürlich Theater immer auch ein Spiegel unserer Zeit ist. Dystopien, also schon die Frage, wie geht es weiter mit unserer Welt? Dann gibt es ein Stück über Leben unter einer rechtsextremen Regierung. Klar, Katastrophen sind ein großes Thema. Aber interessanterweise, auch wenn wir mit Tramper Zamper zusammenarbeiten und so, inklusive Stücke, die uns ja auch zeigen, dass das Theater sich weiterentwickelt und auch immer wieder andere Gruppen von Menschen in den Fokus nimmt. Also ich würde sagen, es ist politischer wieder geworden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die mich ungeheuer freut, auch beim Gastspielen, dass es nicht mehr nur noch Randproduktionen im Augenblick sind, die irgendwo im Studio dann unter ferner Liefen gespielt werden, sondern dass viele der Stücke auch, die wir eingeladen haben, mit richtig tollen Schauspielern, Katja Riemann, Stefanie Reinsberger vom Burgtheater, die spielen halt in neuen Stücken und kommen dann auch nach Heidelberg. Und das, finde ich, hilft natürlich auch den Stücken wieder.
Das ist ja interessant, wenn man da mal drauf schaut, dass neue Dramatik offenbar, da gebe ich Ihnen auch völlig recht, gerade für SchauspielerInnen wieder interessanter zu werden scheint. Es gab ja lange diesen Vorwurf, dass es der neuen Dramatik genau daran fehle, nämlich an Dramatik. Also dass zwar viel so berichtet, reflektiert, überschrieben werde, aber dass dieses präsentische Drama, also auch ganz klassisch im Sinne von Handlung, dass das kaum noch stattfinde. Haben Sie den Eindruck, dass sich das gerade so ein bisschen verändert?
Ich lache, dass Sie das fragen, weil ich mit Björn Federer, einem Autor, auch gerade in Kanada zusammen war, weil wir viel mit den Goethe-Instituten zusammenarbeiten, Workshops für neue Stücke machen. Und sein großer Traum war, ich möchte mal wieder ein Well-Made-Play schreiben. Also wahrscheinlich die Sehnsucht nach Geschichten, die ja immer da war, scheint im Augenblick sich wieder zu verstärken, nachdem wir ja lange die Postdramatik erlebt haben. Aber ich glaube auch, dass das alles nebeneinander steht. Und das ist das ungeheuer Spannende. Also, dass im Augenblick ein guter Stoff mit einer tollen Geschichte genauso in einem sogenannten Well-Made-Play wie auch in einer ganz anderen Form dargeboten werden kann. Und da, glaube ich, ist das Theater vielfältiger geworden und auch der Reichtum der neuen Stücke noch größer geworden.
Glauben Sie, dass das mit einem anderen Medienkonsum auch zu tun haben könnte? Also es ist ja in den letzten Jahren viel über dieses Netflix-Theater gesprochen worden, was fast schon wieder so ein bisschen durch ist, habe ich das Gefühl. Aber kann es sein, dass sich einfach auch unsere Aufmerksamkeitsspanne so weit verändert hat, dass wir so eine Textfläche à la Jelinek vielleicht gar nicht mal mehr so ohne weiteres konsumieren können?
Ich würde unser Publikum nicht unterschätzen, aber es ist ja immer eine Bewegung und eine Gegenbewegung. Und im Augenblick ist die Bewegung wieder mehr zu Geschichten. Das merkt man ja auch im Theater an sich. Wir dürfen nur das andere nicht verlieren. Also auch wenn Sie in Berlin viele Theaterstücke sehen, haben Sie oft beides. Sie haben tolle Formen, aber auch beim Theatertreffen gibt es ja auch immer wieder realistische Stücke. Und das ist ja das Tolle, dass Theater diese Vielfalt hat. Also ich würde gar nicht, ich finde es immer so schwer, sich nur auf einen Stil festzulegen. Nein, es ist die Vielfalt. Und was mir auffällt, dass wir natürlich inhaltlich schon, ich habe Björn Federer genannt, aber man könnte ja auch viele, viele andere nennen, Yara Nasser oder so, Autoren haben, die den Kolonialismus mehr beschreiben, die plötzlich andere Blickwinkel, wenn Yara Nasser auf den Libanon haben, die für uns auch neue Blickwinkel sind, die auch anders mit einem realen Krieg umgehen, als wir es hier noch in Deutschland im Augenblick tun. Und das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass Autoren uns diese Perspektiven eröffnen.
Es gibt beim Stückemarkt auch jedes Jahr ein Gastland, auch um der nicht deutschsprachigen Dramatik eine Bühne zu geben. Das ist diesmal Kanada. Wahrscheinlich eine Theaterszene, von der viele hierzulande nicht so viel wissen. Warum war Kanada für Sie besonders interessant in diesem Jahr? Ist es die Nachbarschaft zum Rowdy?
Ja, natürlich ist es. Also ich meine, der Stückemarkt zeichnet sich auch immer aus. Wir hatten Ägypten, als der arabische Frühling war. Wir hatten die Ukraine als Gastland. Und klar interessiert uns, wie Sie so schön sagen, der Rowdy. Aber uns interessiert es auch, was Sie sagen. Es ist so scheinbar so selbstverständlich Kanada und keiner weiß da etwas. Und wir sind ja viele von uns auch Dramaturgen, ich selbst auch hingefahren. Ich war in Toronto. Also was mich am meisten beeindruckt hat, Sie haben ja da alles. Sie haben eine englischsprachige Community, eine französisch sprechende und eine indigene Community. Und das steht alles nebeneinander, auch in der Theaterkultur. Und wir haben halt am Goethe-Institut dort einen Workshop gemacht mit Theatern, Machern. Und ich muss sagen, ich war total geflasht. Ich finde, das kanadische Theater ist weiter als bei uns. Sie haben alle, egal wie gelesene Menschen, asiatisch gelesene Menschen, afrikanisch gelesene Menschen, Inder waren da. Und die alle zusammen sind in diesem Land. Und das große Thema war, ganz anders als in Deutschland, wie schaffen wir es, nicht mehr nur unser Community-Theater zu machen, sondern wie schaffen wir es wieder, Theater für alle zu machen. Und man merkt einfach, dass dadurch, dass die Realität dieser diversen Gesellschaft viel extremer ist als in Deutschland, die Menschen auch viel mehr aufeinander zugehen müssen, viel toleranter miteinander umgehen und natürlich die Diskurse der unterschiedlichen Kulturerfahrungen also einfach gigantisch sind. Und das interessiert mich sehr an Kanada, muss ich sagen.
Das passt auch ein Stück weit zu Ihrer Intendanz in Heidelberg, die ja jetzt so ein bisschen auf die Schlusskurve geht. Da war ja auch das Rausgehen in die Stadt, auch in die Gesellschaft, in die verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft sicherlich auch ein großes Thema. Wenn Sie zurückblicken und sagen müssten, diese Sache, dass wir das geschafft haben, darauf bin ich heute rückblickend wirklich stolz. Was wäre das?
Ja, also worauf ich stolz bin, ist, Sie haben es angesprochen, die Internationalität. Also dass es uns gelungen ist, die unterschiedlichsten Gruppierungen in der Stadt anzusprechen, dass es uns gelungen ist, ein iberoamerikanisches Theaterfestival Adelante zu machen, dass es uns im Stückemarkt gelungen ist, sowohl China als auch Südkorea oder Chile oder Mexiko als Gastland zu bekommen. Das finde ich was wirklich Großartiges, weil es geht doch darum, jedes Land hat eine eigene Kultur und wie schaffen wir Gemeinsamkeiten und wie schaffen wir es, den Blick zu öffnen dafür. Und da habe ich das Gefühl, haben wir wirklich viel erreicht in Heidelberg und ich gebe zu, das beglückt mich auch sehr.
Vielleicht zum Schluss nochmal zu Ihnen persönlich. Als bekannt wurde, dass Sie nicht nochmal verlängern würden, da haben Sie gesagt, nach 45 Jahren sei es dann auch mal gut. 45 Jahre meint natürlich Ihre Arbeit im Theaterbetrieb insgesamt. Das klingt aber schon ein bisschen nach Ruhestand. Hören Sie ganz auf, auch als Regisseur?
Ach, das ist immer eine herrliche Frage. Also ich kann Sie beruhigen, ich habe Angebote, ich werde mich nicht vollkommen zurückziehen, aber ich war dann 21 Jahre auch Theaterintendant und ich finde, es ist wichtig, Theater soll ja immer auch eine Zeit spiegeln, dass neue Generationen rankommen, auch wieder neue Lesarten, neue Interpretationen der Gegenwart finden und auch wenn Sie so 21 Jahre Motor solcher Betriebe sind, dann ist es auch mal ganz schön, ein bisschen ruhiger das Leben zu genießen.
Dann wünsche ich Ihnen gute Erholung vom Intendantsein und trotzdem viele schöne neue Projekte.
Ganz herzlichen Dank, die werden wir haben.
Holger Schulze, scheidender Intendant am Theater Heidelberg, wo am 24. April die neue Ausgabe des Festivals Heidelberger Stückemarkt eröffnet.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Journalistische, auch investigative Formate auf der Theaterbühne, die waren in den vergangenen Jahren oft echte Hits beim Publikum. Man denke zum Beispiel an die Korrektivrecherche zum Treffen von Rechtsextremen. Und diese Zusammenarbeit von Korrektiv mit Theatern wird jetzt sogar von der EU gefördert mit 1 Million Euro. Warum? Darüber sprechen Kai Voges, Intendant am Schauspiel Köln, wo der Journalismus im Theater ein fester Teil des Programms ist, und die Dramaturgin Nathalie Baudi im aktuellen Theaterpodcast. Wir hören mal rein.
Der Raum für die Präsentation von komplexen Recherchen wird weniger. Und da haben wir festgestellt, vielleicht könnte sogar einer der Räume sein für Journalismus, um diese größeren Recherchen, die schwieriger zu verstehen sind, zu präsentieren, ein Theaterraum sein kann, wo Menschen erstmal eine Stunde sich Zeit nehmen, kein Second Screen haben, in einem dunklen Raum gemeinsam sitzen und sich die Zeit nehmen, um Komplexität zu verstehen. Und da merken wir, da geht etwas auf, dass Theater vielleicht journalistische Stoffe noch mal anders erzählen kann, als es mit den Medien eines Podcasts oder vielleicht einer Zeitung oder eines Newsfeeds sein kann.
Der Journalismus ist da ein Bereich, der auf diese Arbeit spezialisiert ist und der da ja auch noch mal andere Mittel und andere Prozesse durchläuft, als am Theater überhaupt möglich sind. Und diese Kooperation einzugehen, ist ja eine Chance für beide Seiten. Also ist eine Chance, einen anderen Prozess zu wählen. Für das Theater ist eine Chance, da auf andere Arbeiten zu stoßen und damit umzugehen. Und natürlich sich selbst eben auch zu fragen, was ist dann der Beitrag des Theaters? Also die Frage, die ihr ja eigentlich auch jetzt gestellt habt, wofür braucht man dann das Theater noch, wenn diese Fakten schon journalistisch aufbereitet sind?
Ja, und dann mischt im Podcast auch noch der Theaterkritiker Simon Strauß mit. Er findet, gerade in der Zusammenarbeit mit Korrektiv bekommt die Förderung eine zu politische Note.
Ja, ich finde halt in der Tat, wenn man sich so stark auf Korrektiv jetzt einlässt, also auf eine sehr dezidiert sich selbst ja auch als linksorientierte Rechercheplattform titulierende Einheit, dann stellt sich schon so ein bisschen die Frage eben, inwieweit das Demokratie fördert oder eben eine sehr spezifische, nämlich linksliberale Sicht der Demokratie. Und das, was Sie genannt haben, die Themen sind ja alle absolut interessant und spannend, aber ich würde eben dafür plädieren, bei einem gesamtgesellschaftlich finanzierten und damit ja eben auch die Gesamtgesellschaft und damit auch solche Institutionen der Gesellschaft repräsentierenden Einheit wie eines Theaters, würde ich halt schon sagen, muss man ein bisschen gucken, Ausgewogenheit und eben auch nicht nur mit ein oder zwei Akteuren aus einem sehr eindeutig zuordnbaren politischen Lager zu verbinden.
Der Theaterpodcast über Journalismus auf der Bühne, Sie ahnen, es war kontrovers, sollten Sie also unbedingt hören. Uncontrolled Gestures heißt ein Programm, das mittlerweile in seiner 4. Ausgabe Jahr für Jahr junge Choreografen aus Nordafrika und Nahost zusammenbringt. Ein halbjähriges Programm mit gemeinsamen Proben und Erfahrungsaustausch, ausgerichtet vom Goethe-Institut Kairo, dem Berliner Hau und dem Festspielhaus Hellerau in Dresden. Die letzte Station nach Online-Workshops und Treffen in Kairo sind eine gemeinsame Woche in Hellerau und zurzeit in Berlin, wo die 7 Stipendiaten für ihre Premieren in der nächsten Woche proben. Gerd Brendel hat sie für uns getroffen.
Noch einmal strecken, ein paar letzte Anweisungen für die Technik. Und dann betritt Momen Abdil den Bühnenraum. Im Arm hält er ein riesiges Bündel Äste, die er jetzt langsam auf dem Boden ausbreitet. Die Musik setzt ein. Abdil greift sich ein. Zwei Zweige, schwingt die Äste hin und her. Sein Oberkörper windet sich zum Bauchtanz. Momen Abdil ist einer von 7 jungen Tänzer und Tänzerinnen und Choreografen aus Nordafrika und Nahost, die im letzten Herbst für das Uncontrolled Gestures Programm ausgewählt wurden. Hinter ihnen liegen gemeinsame Probenwochen im Oktober in Kairo und gerade im Europäischen Zentrum für Künste in Hellerau. An diesem Morgen im kleinen Berliner Theatersaal vom Hau 3 stehen sie zum ersten Mal mit ihren Arbeiten auf einer Bühne, voreinander und vor der Leiterin des Programms, Nejma Hadj Benchelabi. Seit das Programm vor 7 Jahren vom Goethe-Institut Kairo ins Leben gerufen wurde, ist sie dabei.
Es geht mir darum, diese junge Generation anzuregen, Gemeinsamkeiten zu erkennen und die eigene Einmaligkeit, um einen Weg zu finden zur eigenen Körpersprache und neuen Räumen der Imagination. Als Wegbegleiterin hat Benchelabi erfahrene Kolleginnen und Kollegen als Mentoren gewonnen. In Kairo haben die Teilnehmer mit der ägyptischen Musikerin Usra El Haouri und dem libanesischen Choreografen Ali Charour zusammengearbeitet. Der sitzt jetzt mit Benchelabi und den 4 jungen Stipendiaten und 2 Stipendiatinnen aus Ägypten, Jordanien, Tunesien, dem Libanon und Syrien in Moman's Solo. Der balanciert jetzt einen 2 Meter langen Ast auf dem Kopf und dreht sich um die eigene Achse immer schneller, während der Ast über ihm zu schweben scheint.
There's a lot of things that inspired me during the process.
Vieles hat ihn beeinflusst, erzählt Mumman später, während er auf das Nachgespräch mit Benchelabi und dem Gastmentor wartet. Zum Tanz kam er erst nach seinem Architekturstudium und langen Jahren als Bodenturner. Als Tänzer zehrt er davon und von den Tanztraditionen, mit denen er aufgewachsen ist.
Like we have the tanura or the whirling dance.
Tamura zum Beispiel, das Drehen der Derwische, der Bauchtanz. Und Tahrib, der traditionelle Tanz mit Stöcken. Wie Männer tanzen und wie Frauen tanzen. Welche Rolle Religion spielt. All das kommt bei mir zusammen, sagt er, und verbindet sich zu zeitgenössischem Tanz. Den eigenen Weg finden in einem Land mit einem autokratischen Präsidenten, der Oppositionelle verhaften lässt und Jagd macht auf Migranten, davon erzählt Ahmed Ben Abid aus Tunesien. Im eng anliegenden Plastik-Anorak, der typischen Kleidung der Bootsflüchtlinge, robbt er auf die Bühnenmitte zu einer Blechschüssel. Und dann fängt er an, aus Mehl und Wasser den Teig für das typische Brot seiner Heimat zu kneten. Ein Anruf bei den Eltern zu Hause mit dem Handy. Wie geht das Rezept nochmal? Aber seine Mutter ist jetzt nicht da, nur eine entfernte Verwandte. Und auch die Übertragung des Handyvideos auf die große Leinwand klappt noch nicht bei dieser ersten Probe. Die Musik setzt ein. Verzerrte Heimatklänge, zu denen sich der Körper erinnert. Ahmed deutet ein paar traditionelle Tanzschritte an und ein paar Moves aus seinen Anfängen als Breakdancer. Dann erzählt er von seiner Familie, von den Geschwistern und Verwandten, die längst nach Europa emigriert sind, von seinem Vater, der wegen Drogenhandel im Gefängnis saß, von seiner Mutter, die alleine die Familie durchbrachte und trotzdem noch Brot buk für die Flüchtlinge aus der Subsahara. Am Ende von Ahmed Ben Abids Solo erscheint auf der Leinwand die Projektion einer Live-Kamera, die Zuschauerreihen filmt. Einzelne Personen werden eingekreist und mit Überschriften versehen. Verdächtig, obszön, obdachlos. Es sind die Software-Filter, wie sie Polizei und Einwanderungsbehörden im öffentlichen Raum und auf Flughäfen für ihre Überwachungskameras benutzen. Zur Berliner Premiere in ein paar Tagen wird sich so das Publikum selbst erkennen und vielleicht auch erkennen, was es auf sich hat mit uncontrolled gestures, mit unkontrollierten Gesten, was es bedeutet, sich frei zu bewegen in einer Welt, wo, wie wir uns bewegen, woher wir kommen und wer wir sind, immer mehr kontrolliert wird. Die 4. Ausgabe von Uncontrolled Gestures mit aktuellem Tanz aus Nordafrika und dem Nahen Osten läuft vom 23. bis 25.04. im Hau 3 in Berlin.